Eine Frau zu mir: Ihr müsst jetzt nicht erschrecken, meine Stimme ist so nicht normal. Normalerweise bräuchte ich für so einen Raum kein Mikro. Aber heute bin ich dankbar, dass das Mikro da ist. Neulich sagte meine Frau zu mir: Du kannst so alt werden, wie du willst. Du brauchst immer ein Spielzeug. Ihr Frauen, stimmt das? Egal wie alt eure Männer werden, es gibt immer so typische Männerspielzeuge. Ja? Ich habe euch mal eines meiner neuesten Spielzeuge mitgebracht. Wie kann es anders sein, das Ding hat einen Bildschirm? Heute hat ja alles hat irgendwie einen Bildschirm. Ich habe euch extra vom Motorrad mein neuestes Navigationssystem abgemacht. Früher, da hat man das ja noch mit Landkarte gemacht. Also für diejenigen, die nicht mehr wissen, was Landkarte ist, das ist Papier, das ist ungefähr in der Dimension und da hat es verschiedene Farben drauf, da sind die Straßen eingezeichnet, da sind die Bäche eingezeichnet und die Städte sind eingezeichnet. Sowas nannte man Landkarte. Und das hatte dann der Motorradfahrer vorne auf dem Tankrucksack, dann wusste er, wo er hinfahren wollte. Heute ist das alles in diesem kleinen Kasten drin. Da tippt man einfach drauf, dann kommt die Karte und dann kann man sagen, wo man hinfahren will. Da gibt es dann auch so diese Punkt-Zieleingabe. Da sagt man, wo man ist. Also ich will jetzt eine neue Tour fahren von dem Platz, wo ich bin, nach Issum in den Kullenweg. Wer weiß, wer da wohnt? Da habe ich die letzten zwei Nächte geschlafen, deswegen habe ich die Adresse eingegeben und dann sagt mir dieses Teil, wo ich hinfahren muss, wie viele Kilometer ich habe, wie lange ich dafür brauche. Das Ding ist sogar so schlau, dass es mir sagt, wo ein Stau ist. Aber er zeigt nicht jeden Stau an, deswegen musste ich, als ich hier hochfuhr, tatsächlich fast durch Köln durchfahren, weil es mir eine Vollsperrung der 61 nicht angezeigt hat. Also, das sind so diese modernen Spielzeuge, wo man eingeben kann, wo man hinfahren möchte und dann führt es einen den Weg dahin. Ich habe heute Morgen so eine Frage an euch. Wo willst du eigentlich hin? Bevor man das Ding programmiert, muss man doch eigentlich was wissen. Natürlich muss ich wissen, wie man das Ding benutzt. Das ist tragisch, wenn man so ein Gerät hat und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Weil ich genug erlebt, deswegen habe ich es auch im Auto dabei, damit ich es lerne. Ich habe es jetzt erst seit einem Jahr und ich komme da nicht wirklich klar damit. Ich habe noch das alte nebenher. Aber wenn ich das Ding bedienen will, was muss ich denn wissen?
Wie funktioniert?
Wie es funktioniert und wo ich hin will. Deswegen die Frage heute Morgen, wo will ich eigentlich hin? Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr am Ende des Tages sein? Oder wo wollt ihr am Ende eures Lebens sein? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die genau diese Frage behandelt. Und ich lese uns die mal vor aus Markus Kapitel 10. Und wer jetzt seine Bibel dabei hat, der darf da gerne wieder aufschlagen. Und wer seine Wischbibel dabei hat, kennt ihr die Wischbibel? Wer seine Wischbibel dabei hat, der darf auch mitlesen. Weil ich gebe euch einen Tipp. Wenn euch einer etwas aus der Bibel vorliest, dann lest mit. Vor allem, wenn ich das bin, dann wünsche ich mir, dass die Leute mitlesen und einfach kontrollieren, mitlesen und gucken, ob das stimmt, was der Michael hier vorne sagt. Von dem abgesehen, ich bin der Michael. Illy, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich war letztes Jahr schon mal hier als Motorradtrainer. Ich bin seit 30 Jahren beruflich mit dem Motorrad unterwegs. Und seit ungefähr 18 Jahren mache ich Motorradsicherheitstrainings in ganz Deutschland. Und unter anderem hat mich in diesem Zuge der Heinz eingeladen und war ich letztes Jahr zum ersten Mal da. Markus Kapitel 10, ab Vers 17. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was war von ihm klar? Das Ziel war klar für ihn. Er wusste, wo er hin wollte. Was nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das habe ich alles schon von Kind auf gemacht. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eines fehlt dir, sagte er. Geh und verkauf alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte. Und er ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie so viel besitzen. Die Jünger waren bestürzt. Aber Jesus wiederholte: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte: Für die Menschen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott sind alle Dinge möglich. Soweit diese Geschichte. Diese Geschichte wird uns dreimal erzählt in der Bibel. Die sogenannten Evangelisten erzählen sie dreimal. Der Matthäus erzählt sie, der Lukas und der Markus erzählen sie. Und wenn wir alle drei angucken, dann stellen wir fest, was das für ein Typ war. Leute, das war so ein Self-Made-Man. Das war ein Millionär, Self-Made-Millionär. Der hat alles erreicht. Der war vielleicht gerade 40. Einer von den dreien erzählt, dass er ein junger Mann war. Jetzt muss man wissen, im Judentum gilt man als jung, wenn man noch keine 40 ist. Ich erspare mir jetzt die Frage hier. Da könnt ihr selber überlegen, ob ihr noch jung seid. Ich bin es nicht mehr. Weil man genau mit 40 kam man in das Alter, wo man in die Honoratiorengruppen eingeladen wurde. Alles, was unter 40 ist, galt als jung. Also er war mitten im Leben, es war das blühende Leben. Dann einer davon schreibt, er war ein Oberster des Volkes. Er gehörte zu dem sogenannten Sanhedrin, zu den 71 führenden Personen im Land. Er gehörte zu der Elite des Volkes. Er war reich, er war wohlhabend, der hatte was auf dem Kasten, der hatte was auf dem Konto, und die Hütte, in der er lebte, das war jetzt auch nicht die kleinste Hütte, und das Auto, das er gefahren ist, war jetzt auch nicht das kleinste. Und welches Motorrad er gefahren ist, das verspare ich mir jetzt, weil da könnten sich die ein oder anderen angegriffen fühlen, wenn ich eine Motorradmarke nenne. Das war so ein richtiger Erfolgstyp. Das, was man sich als Schwiegersohn für seine Tochter eigentlich wünscht. Ja, also ich weiß schon, was meine Schwiegermutter für eine Vorstellung hatte, als meine Frau noch nicht verheiratet war. Ich bin jetzt 36 Jahre glücklich verheiratet. Ich habe die beste Frau der Welt, zumindest die für mich am besten ist. Das war eigentlich so einer, wo man sich die Finger danach legt. Er hat alles erreicht. Er war erfolgreich im Beruf. Er hatte die soziale Karriere gemacht. Er hat sein Lebensabend abgesichert. Eigentlich hatte der keine Sorgen. Er war ganz oben angekommen auf der letzten Stufe der Leiter. Und plötzlich stellt er fest, mir fehlt immer noch etwas. Ich bin doch noch nicht ganz oben. Meine Treppe ist am Ende. Ich bin hier auf der letzten Stufe, aber ich bin immer noch nicht ganz oben. Leute, und ich erlebe ganz oft Menschen, die genau das spüren, die genau diesen Eindruck haben in ihrem Leben. Was gibt das Leben noch her, was ich noch nicht habe, was ich mir noch nicht gekauft habe? Gut, das mit dem Kaufen und das mit dem Reichtum, das nimmt im Moment ein bisschen ab. Mal sehen, wie weit die Talfahrt noch geht. Ich bin davon überzeugt, dass wir bei weitem noch nicht unten angekommen sind. Aber er stellt fest, es fehlt ihm noch was. Es ist egal, auf welcher Stufe wir stehen, könnte es sein, dass wir den Eindruck haben, mir fehlt etwas im Leben. Ich habe noch irgendwo ein Vakuum. Und bei ihm ist es die Frage aller Fragen. Weil ich mache diesen Beruf, ich bin Pastor für Motorradfahrer und ich bin seit 30 Jahren nicht nur als Trainer unterwegs und als Tourguide, sondern als Pastor in der Verkündigung des Wortes Gottes. Und ich habe in diesen 30 Jahren nicht einen einzigen Menschen getroffen. Nicht einen, der nicht an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Form genau diese Frage für sich hatte. Wir können die Frage aus verschiedenen Formulierungen stellen. Leute, jede Religion hat diese Frage. Hier an dieser Stelle in der Bibel wird sie als ewiges Leben gestellt. Manche Religionen nennen sie die alten Germanen. Bei denen war es, wisst ihr, wie die alten Germanen zum Jenseits gesagt haben? Valhalla. Habt ihr das schon mal gehört? Valhalla. Oder die Römer glaubten an das Elysium. Oder es gibt andere Religionen, die haben alle irgendwo eine Vorstellung, die sich in dieser Frage festmacht. Wie bekomme ich das ewige Leben? Der Typ hatte klar das Ziel, aber er brauchte noch irgendein Gerät, wo er dieses Ziel eingeben konnte. Er hat das passende Navi noch nicht gefunden gehabt. Das Ziel war klar für ihn. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Weil das ist die Frage, um die es geht. Vorher haben wir gehört von dem verstorbenen Mann, der an Jesus glaubte, so gehe ich mal davon aus, nach dem, was ich gehört habe. Was kommt danach? Das ist die Frage. Und noch so hauptgesonnene Menschen haben an irgendeiner Stelle diese Frage. Könnte es sein, dass es doch nicht aus ist, wenn mir hier die Augen zugehen? Gibt es eine Eintrittskarte in den Himmel? Kann ich jetzt schon feststellen, wo ich nachher hingehen werde? Das ist die Frage, um die es heute geht. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jetzt kommt hier ein Trugschluss der Menschen. Was muss ich tun? Merkt ihr dieses Problem, das dieser Mann hat, das übrigens jeder von uns hat? Das ist typisch Mensch. Ich habe das beste Ziel, was ich haben kann. Leute, was ein Mensch haben kann. Leute, er stellt genau die richtige Frage. Die beste Frage des Lebens. Wenn er sie euch noch nie gestellt hat, dann wird es Zeit, dass er sie euch stellt. Aber er geht von einer falschen Vorstellung aus. Was muss ich tun? Das, was er hier macht, ist Religion. Hat das gewusst? Das, was er hier macht, ist die religiöse Vorstellung. Ich muss dass ich im nächsten Leben, das ist so die fernöstliche, eine der fernöstlichen Philosophien der Reinkarnation, dass wenn ich hier abtrete, mit meinem Körper, meine Seele weiterlebt und ich in einem anderen Körper wieder auf die Welt komme. Das ist eine der Vorstellungen, die wir treffen, wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Und je nachdem, wie ich hier lebe, komme ich im nächsten Leben eine Stufe höher auf die Welt. Und so, ich habe mich mit einem Hindu unterhalten, der sagt, weißt du, ich versuche nach jedem Leben eine Stufe höher zu kommen. Das Ziel ist irgendwann, sie nennen das, das Nirvana. Im Nichts sich aufgeben. Dann löst sich meine Seele im großen ganzen Energiestrom des Universums auf. Was muss ich tun? Wie muss ich leben, um eine Windung nach oben zu kommen? Das ist Religion. Der Mensch will sich den Himmel erarbeiten, verdienen oder bezahlen. Je nachdem. Welches Ziel habe ich denn, Leute? Welche Ziele habt ihr für euer Leben? Gutes Leben, tolle Karriere im Beruf. Ich habe bald die Karriere hinter mir. Noch ein paar Jahre. Offiziell noch 7. Ist es so einigermaßen meine Familie abzusichern? Ist es glückliches Leben mit Gesundheit? Soll ich euch was sagen? Es gibt mehr als Familie. Es gibt mehr als Karriere. Und vor allem, es gibt mehr als Gesundheit. Gesundheit ist im Leben nicht alles. Kennt ihr den Wunsch? Hauptsache gesund. Das ist ein saublöder Spruch. Denn ich weiß, dass es anders aussehen kann. Ab heute Morgen erzählen am Frühstückstisch, war 2011 schwer krank. Linke Seite gelähmt, rechte Seite Gesicht gelähmt, Entzündung von Stamm nebenhin. Die Ärzte sagten damals zu meiner Frau, Frau Illy, wenn ihr Mann, der Körper ihres Mannes, nicht auf die Medikamente anschlägt, dann werden sie den Rest seines Lebens einen schwersten Pflegefall mit nach Hause nehmen. Ich weiß, was das Leben bedeutet. Ich weiß, was Gesundheit bedeutet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt mehr als Gesundheit. Weit mehr. Denn die Frage der Gesundheit wird endgültig beantwortet. In welchem Moment? In dem Moment, wo ich diese Erde verlasse. Wo meine Seele diese Erde verlässt. Dann ist die Frage um Gesundheit überhaupt nicht mehr relevant. Wie kann ich diese Frage beantworten? Und das ist jetzt typisch Mensch. Was muss ich tun? Und das ist eine ganz tolle Situation, die wir haben auf der einen Seite. Da steht ein Mensch mit der richtigen Frage beim richtigen Adressat. Habt ihr das bemerkt? Wen hat er denn vor sich? Er hat den Erfinder des Lebens vor sich. Er hat diesen Jesus vor sich. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Was ist das Besondere an Jesus? Dann habe ich immer gefragt, Micha, du redest nie über Gott, du redest immer über Jesus. Sag ja, weil es nichts anderes gibt. Leute, ich glaube nicht an Gott. Denn das tun alle Menschen, die religiösen glauben an Gott. Nur die definieren Gott anders wie ich. An welchen Gott glaube ich denn? Was ist das Besondere an Jesus? Leute, das Besondere an Jesus ist, dass der Erfinder des Lebens, der Schöpfer des Universums, Mensch wird. Das ist das Besondere an Jesus. Da wird der lebendige Gott Mensch, damit wir endlich verstehen, wer er ist. Denn Gott passt nicht in meinen Schädel. Gott passt nicht in meine Gedanken. Aber Jesus als Mensch, das ist jemand, der mir auf Augenhöhe entgegenkommt. Der redet mit mir. der hört mir zu, den kann ich anfassen. Das wird plötzlich historische Tatsache. Das ist das Besondere an Jesus. Und Jesus nimmt diesen Mann ernst. Fantastisch. Er nimmt ihn ernst. Er sagt, du kennst doch die Gebote. Du willst wissen, was du tun sollst. Du kennst die Gebote. Halte sie. Ehre Vater und Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Und der junge Mann sagt, Jesus, hast nichts Neues. Kenne ich alles. Leute, Jesus, ich war schon in der Kinderstunde. Ich war schon in der Jungschar. Ich war im Teamtreff. Ich habe die ganze Chance intravenös hinter mir. Ich kenne die ganzen Geschichten. Genau das ist meine Geschichte. Ich bin fromm aufgewachsen. Ich kenne die ganze Bibel intravenös von Kinderstunde ab. Das sagt der junge Mann hier. Hast du mir nichts Neues? Gibt es nichts Neues unter der Sonne? Leute, so ticken wir manchmal. Wir würden gern was Neues hören. Wir kommen in den Gottesdienst und gucken und hören, vielleicht kommt ein Gastprediger. Vielleicht hat er was Neues. Vielleicht hat er eine Aussage, die haben wir noch nie gehört. So richtig Revolution, theologische Revolution. Leute, habe ich nicht. Habe ich nicht. Tut mir leid. Jesus sagt, du kennst die Gebote, du kennst das Wort Gottes. Ja, so ist das, wenn der Eli an der Kanzel steht, kennt er keinen Halbgas, der kennt nur Vollgas. Ich habe nichts Neues, sagt Jesus. Du kennst die Gebote. Und dann sagt der junge Mann, du, habe ich alles. Kann ich alles, weiß ich alles. Alles alte Hüte. Leute, da gibt es ein Gebot. Ich nehme nur eines oder zwei als Beispiel. Könnte ich mit jedem Gebot machen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich bin seit 36 Jahren verheiratet. Und wisst ihr was? Das i-Tüpfelchen ist, ich bin mit der gleichen Frau 36 Jahre verheiratet. Das ist ja heute schon was ganz Besonderes. 36 Jahre mit einer und derselben Frau verheiratet und ich war noch nie mit einer anderen Frau in der Kiste wie mit meiner eigenen. Jetzt könnte ich sagen, Jesus, alles gut, also da können wir einen Haken dran machen. Kurze Zeit vorher sagt Jesus, ihr habt gehört, dass im Gesetz steht, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wer eine Frau anschaut und sich überlegt, wie das mit dieser Frau in der Kiste wäre, der hat was?
Im Herzen die Ehe gebrochen.
Der hat im Herzen die Ehe gebrochen. Oh. Oh. Hast du nicht noch ein anderes Gebot? Ja, das mit dem Klauen. Nein, ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt. Ich bin in Gemeindenräumen aufgewachsen. Ich habe noch nie den Opferstock abgebrochen. Ich habe mir noch nie aus dem Beutel was rausgenommen. Wer kennt den Witz? Da sitzt einer zum ersten Mal im Gottesdienst, dann geht der Beutel durch die Reihe und dann fragt er seinen Nachbarn, oh, wie viel darf man sich dann da rausnehmen? Also ich habe noch nie was rausgenommen. Wie ist denn das mit unserem Lohnsteuerjahresausgleich? Welche Belege werden denn da abgerechnet? Oder wie ist das mit den schwarzen Softwares, die wir vielleicht ohne Lizenz auf dem Rechner haben? Soll ich weitermachen? Ich komme ganz schnell zu dem Ereignis, zu diesem Punkt. Ich kann hier keine Haken ranmachen. Der Mensch, der junge Mann, ist ethisch und moralisch deutlich besser wie ich. Das, was der hier sagt, da muss ich eindeutig gestehen, habe ich nicht geschafft. Der hier sagt, du, ich bin schon gut. Ich bin gut genug für den Himmel. Ich muss sagen, nee, bin ich nicht. Kann ich nicht, habe ich nicht geschafft. Wisst ihr, dieser junge Mann hat sich selbst betrogen. Er hätte hier die Chance gehabt, eine Antwort zu sagen. Ich habe diese Geschichte neulich bei einem Männerfestmann im Referat mit den Männern durchgenommen. Dann sagt spontan einer aus der Reihe von den jungen Männern, das war ein junger Mann, ja, wenn das so ist, dann schafft das ja gar keiner. Richtig. Wenn das so ist, Leute, dann haben wir alle die A-Karte gezogen. Wenn das so ist, dann geht es nicht. Das Ziel ist klar. Das Navi ist programmiert. Aber die Runde dahin, die Tour, schafft keiner von uns. Den angezeigten Weg, schon heftig. Und jetzt macht Jesus was ganz Tolles. Er lässt das alles stehen. Er sagt nicht, du betrügst dich selbst. Er sagt nicht, du bist ein Lügner. Er sagt nicht, dass der Junge keine Ahnung hat. Gar nichts, er lässt das alles stehen. Und er sagt, interessant, bevor er antwortet, steht ein ganz kleiner Satz da. Er liest mal ganz schnell drüber. Und er sah ihn in Liebe an. Das ist das Geheimnis von Jesus. Leute, es gibt nicht eine Religion, nicht eine, die sagt, Gott liebt dich. Nicht eine. Ich kenne keine Religion. Ich habe mich ausführlich damit beschäftigt. Es gibt nur eine einzige Lösung, eine einzige Aussage, die es auf den Punkt bringt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt. Und das ist Jesus. Jesus als der lebendige Gott, als Erfinder des Lebens, schaut ihn an und hat ihn geliebt. Da ist Jesus, der Erfinder des Lebens, und er zeigt diesem Mann, du, ich will Beziehung mit dir. Es geht mir nicht um die Gebote, es geht mir nicht um die Gesetze, es geht mir um Beziehung. Es geht mir um Zeit mit dir. Ich will mein Leben mit dir leben. Im Christsein geht es nicht um richtig oder falsch. Im Christsein geht es nicht darum, wie viele Gebote kann ich abhaken und wie viel kann ich durchstreichen. Es geht hier um Beziehung. Er sah ihn voller Liebe an. Und dann kommt die Antwort. Und jetzt gehst du hin, verkaufst alles, was du hast, gibst den Armen, komm, folge mir nach. Geh hinter mir her, fahr hinter mir her, lerne von mir. Und der junge Mann, Leute, ich kenne keine tragischere Geschichte in der Bibel wie diese. Es ist in meinen Augen die tragischste Geschichte, die uns die Bibel erzählt. Wir haben hier einen Menschen, der verloren ist, der keine Hoffnung hat, der alles im Leben erreicht hat, aber keine Hoffnung. Er stellt die richtige Frage an den richtigen Adressat. Er bekommt die alles entscheidende Antwort. Und was macht er? Er dreht sich um und geht. Ist er sauer? Ist er stimmig? So ein arroganter Typ? So ein typischer Theologe, der hat keine Ahnung vom Leben? Nee, wie geht er weg? Er dreht sich um und geht traurig weg. Warum geht er traurig weg? Weil er genau weiß, der Typ hat recht, aber ich bin nicht bereit dazu. Denn jetzt kommt es, was vorher schon mal war, Was hatte der denn im Blick? Der hatte falsche Blickrichtung. Der Mann war nicht bereit, die Blickrichtung zu ändern. Seine erste Priorität im Leben war was?
Kohle.
Kohle, Kohle, Kohle. Er war stinkreich. Das, was er sich erarbeitete. Kennt ihr die Werbung? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Flugzeug, meine Familie, meine Karriere, mein, mein, mein. Das ist die Tragik. Die Tragik dieses Menschen, dieses Mannes, und das ist die Tragik von uns. Wir halten uns an dem, was wir uns geleistet haben, mit aller Kraft fest. Und sind nicht bereit, die Blickrichtung zu ändern. Entschuldigung. So, und er geht. Was mich beschäftigt, beeindruckt, kann ich jetzt nicht sagen, beschäftigt. Was macht Jesus? Er lässt ihn gehen. Ist es euch aufgefallen? Er geht nicht hinterher. Jesus lässt ihn gehen. Ich frage mich immer, was muss im Herzen Jesus in diesem Moment abgegangen sein? Was muss in dem Herzen Jesus in dem Moment kaputt gegangen sein? Der Mann dreht sich um und geht. Der, den er lieb hat. Der, für den er kurze Zeit später am Kreuz stirbt. Für den er seine Liebe beweist. Die Bibel sagt, Gott hat uns seine Liebe bewiesen, indem er Christus geopfert hat. Römerbrief. Jesus beweist, dass er wirklich diesen Mann geliebt hat, indem er kurze Zeit später am Kreuz steht. Und er lässt ihn gehen. Leute, an der Frage um das ewige Leben gibt es keine Kompromisse. Er könnte ja hingehen und sagen, hey, Moment, halt mal. Es gibt 10 Gebote. Können wir nicht einen Deal machen? Such dir mal 8 Stück raus und die anderen vergessen wir einfach. Über die 8 verhandeln wir jetzt. Das ist die Koalitionsverhandlung. Ja? Die Koalitionsverhandlung zwischen Mensch und Gott. Wo sie hinführen, warten wir mal ab. Wenn wir mal eine Regierung bekommen. Jesus sagt, das ist die Nummer. Was müsste dieser junge Mann eigentlich machen? Er müsste hingehen und sagen, Jesus, das kann keiner. Denn das ist genau das, was jetzt kommt. Der junge Mann dreht sich um und geht. Und dann sagt Jesus zu den Christen, die da stehen, seine Jünger, die 12 Jungs, die da rumstehen. Da kommen auch noch ein paar Frauen dazu und noch ein paar andere Männer kommen dazu. Also zu den Leuten, die noch dabei waren, er dreht sich um, guckt sie an und sagt, du, Leute, wisst ihr eigentlich, dass es für den Menschen unmöglich ist, in das Reich Gottes zu kommen, in den Himmel zu kommen? Ihr schafft es nicht. Das ist genau die Antwort, die eigentlich Jesus von mir möchte und sage, Herr Jesus, den Anspruch, den du hast, den kann ich nicht erfüllen. Du und ich, wir werden nie zusammenpassen. Was sagt Jesus? Stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Du und ich, wir passen nie zusammen. Und jetzt sagt Jesus, aber ich mach's passen. Du schaffst es nicht, aber ich schaff's. Die Jungs sagen dann, ja, Moment, wer kann dann? Das schafft doch dann keiner. Leute, und das ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Ich schaffe es nicht. Weißt du, ich habe meinem jüngsten Sohn, der war damals, der ist jetzt 32, der heiratet diesen Sohn, der war damals vielleicht 3 Jahre alt. Und zu ihm habe ich gesagt, Jung, du gehst jetzt das Zimmer aufräumen.
Nee, meine.
Du gehst jetzt das Zimmer aufräumen
Und früher hat man die Kinder noch ein bisschen anders erzogen.
Wie heute.
Ich habe gesagt, du, in einer halben Stunde ruft die Mama zum Abendbrot. Abendbrot gibt es aber erst, wenn das Zimmer aufgeräumt ist.
Meier. Ist okay, kein Problem.
Dann gehen wir ins Zimmer. Die vorbei sagt, gell, du denkst dran, Abendbrot.
Ja, ja, nachher.
Dann sage ich, ja, aber nur euer aufgeräumtes Zimmer. So, ich gehe ins Büro. Kurze Zeit später klopft die Tür, geht auf und sagt, Papa, ich schaff's nicht. Kannst du mir helfen? Was macht der Papa? Der Papa steht auf, geht ins Kinderzimmer und jetzt passiert etwas. Wer räumt auf? Der Papa. Der Papa räumt das Zimmer auf und der Kleine sitzt daneben und spielt Lego. Und dann sitzt er neben mir am Tisch. Das ist genau das, was Gott mit uns macht. Aber was ist notwendig dazu? Ich schaff's nicht. Ich kann es nicht. Und jetzt kommt die alles entscheidende Antwort. Für den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott gibt es keine unmöglichen Dinge. Leute, am Kreuz von Golgatha und 3 Tage später an Ostern ist die Frage des ewigen Lebens geklärt. Wo willst du hin? Hast du dieses eine Ziel, einmal bei Jesus zu sein? Einmal im Himmel zu sein. Einmal da zu sein, wofür wir bestimmt sind. Wisst ihr eigentlich, dass wir für den Himmel geschaffen sind? Habt ihr das gewusst? Das ist meine Bestimmung. Mit dieser Bestimmung hat mich der Erfinder des Lebens geschaffen. In Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und das hat die Sünde kaputt gemacht. Der Weg dahin ist ganz klar definiert. Er geht, kann nicht übers Gesetz gehen, denn ich bin nicht in der Lage, das Gesetz einzuhalten. Der Weg zum Ziel geht nur übers Kreuz von Golgatha. Denn dort wurde diese Frage geklärt. Und jetzt kommt die Garantie der Ankunft, hat er das eigentlich bemerkt. Wer übernimmt die Garantie, dass ich das Ziel erreiche? Der Jesus selber. Ihr schafft es nicht, aber ich mach's. Er gibt mir die Garantie, das Ziel zu erreichen. Leute, ich werde manchmal gefragt, warum bist du eigentlich Christ? Weil es das Beste ist, was mir passiert ist. Weil es die einzige Antwort ist, die die Frage meines Lebens so beantwortet, dass ich damit leben kann. Ich regle das für dich. Red noch mit uns. Jesus, du gibst uns eine unglaubliche Perspektive hinein in die Ewigkeit, hinein in das, was wir mit unseren grauen Zellen überhaupt nicht begreifen können, in diese für uns unsichtbare Zukunft. Und Jesus, diesen Anspruch, den können wir gar nicht erfüllen. Den du hast. Aber wir wollen dich in den Blick nehmen. Wir wollen dich angucken. Wir wollen dir hinterhergehen. Wir wollen lernen, diese Liebe, die du zu uns hast, zu erwidern. Wir wollen diese Lebensgemeinschaft. Ich will diese Lebensgemeinschaft mit dir. Und ich verlasse mich darauf, dass dieses Versprechen, dass du mich zum Ziel bringst, dass es für dich möglich ist, uns ans Ziel zu bringen. Dass es passt, dass wir dadurch eines Tages dieses Ziel erreichen dürfen. Und jetzt lass uns verstehen. Erklär uns in unserem Gedanken, in unserem Verstand, was das für uns bedeutet.